Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, 16 Uhr, heute Nachmittag, 16 bis 17 Uhr, wie gehabt, die Plattform, wieder mal neue Sendung, neue Ausgabe und mein Name ist Michael Trost, an der Moderation auch heute Nachmittag und Thema ist heute in der Sendung die Ägyptologie, eine Wissenschaft, ja, ich glaube, die wir in dieser Sendung hier an der Plattform zumindest noch gar nie hatten, aber ein ganz spannendes Thema, das kann ich schon mal vorweg sagen und bei mir ist jemand, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, der als Ägyptologe, der ja, Fachmann für alle Fragen, wenn es um Ägypten, um Geschichte, um Ägyptologie geht, ist. Und das ist Dr. Abraham Ignacio Fernandez Pichel. Abraham, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns in der Plattform.
Dankeschön, also guten Tag und ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ich freue mich ebenso, dich wieder hier bei uns im Studio heute Nachmittag begrüßen zu dürfen. Und wenn ich sage, wieder, bedeutet, wir haben schon mal im letzten Jahr eine Wissensstrahlungssendung zum Thema Ägyptologie zusammen gemacht, die man übrigens auch nachhören kann. Das heißt, wenn man noch weitere Informationen haben möchte, gibt es die natürlich auch noch irgendwo auf dem Sender. Aber heute in der Plattform sprechen wir eine Stunde über die ganzen aktuellen Themen und Aktivitäten. Und ja, wir machen es ähnlich wie damals auch in der Sendung. Abraham, wir machen am Anfang kurze Vorstellungen für die Hörer, damit die Hörer auch ein bisschen mehr wissen, wer ist denn der Abraham und alles, was so, du weißt schon, relevant und wichtig ist vorab.
Genau, sehr gerne. Also wie gesagt, also ich heiße Abraham Fernandez, also ich bin Spanier. Aber seitdem ich 21 Jahre alt war, habe ich nicht mehr in Spanien gewohnt, weil ich eigentlich mein Studium dort abgeschlossen habe. Und dann habe ich entschieden, Ägyptologie in Frankreich zu studieren. Und nach 6 Jahren in Frankreich habe ich entschieden, meine Arbeit weiterzuentwickeln. Und dann habe ich entschieden, nach Deutschland zu kommen, um zu promovieren. Dann habe ich meine Doktorarbeit in der Uni Tübingen abgeschlossen und nach Tübingen, das war nicht das Ende, also ich habe eine Postdoc-Stelle eigentlich in Montpellier in Frankreich wieder, aber ich wohnte in Luxor in Ägypten und dann dort habe ich 2 Jahre verbracht. Und nach Ägypten habe ich meine jetzige Stelle in der Uni Lissabon, wo ich gerade arbeite und wo ich seit 4 Jahren unterrichte, erforsche und wie gesagt meine Arbeit weiterentwickeln kann. Dann genau, das ist ganz kurz und schnell mein Weg in der Ägyptologie und in der Wissenschaft, kann man sagen, genau. Mhm.
Abraham, gab es denn in deiner Jugend eine Begegnung mit Ägypten? Oder hast du Asterix gelesen, wo dann auch Kleopatra und irgendwie altgeschichtliche Elemente irgendwo auftauchen? Oder irgendwie, wie kamst du zu Ägyptologie? Also es gibt ja ganz, ganz viele Wissenschaften, viele Themen und meist hat jemand in der Kindheit oder in der frühen Zeit irgendeine Begegnung oder irgendetwas, was dann eine gewisse Faszination auslöst und dann eben denjenigen bewegt, vielleicht dieses Thema auch dann später zu studieren und berufliche Richtung einzuschlagen. Gab es da bei dir irgendeinen entsprechenden Moment oder irgendeinen Grund, der dich genau diese Richtung gebracht hat?
Also vor einem Jahr hätte ich keine Antwort gehabt auf diese Frage. Also, aber im Rahmen meines aktuellen Projektes in der Uni Lissabon, wir arbeiten an Popkultur und Ägyptologie, dann habe ich wieder daran gedacht, wo genau der Anfang meiner Arbeit ist oder meiner Interesse an alten Ägypten eigentlich. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind sehr, sehr jung, ich glaube, ich war vielleicht 4 oder 5 Jahre alt, habe ich einen Film im Fernsehen angeschaut Und das war der Anfang von allem. Also ich war immer neugierig. Also die Geschichte hat mir immer gefallen. Aber ich glaube, also wenn man nur ein Beispiel nennen sollte, ich meine nur ein Ding am Anfang von allem, würde ich sagen, dass dieser Film der Anfang meiner eigenen Geschichte ist. Und der Film heißt Tat an Tattoo, ist ein Film von Ron Howard, ist ein bekannter Regisseur Hollywoods eigentlich. Und ich glaube, da ist der Anfang. Also ich meine, ich war nicht so ein Kind, das nur ägyptische Dinge lesen wollte oder das einfach nur das machen wollte, sondern ich hatte viele Interesse. Also ja, da ist ein bisschen alles verschwommen, weil ich viel vergessen habe. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich war ein bisschen... Ja, das kann man sagen, neugierig. Mhm. Alles, was mit Geschichte zu tun hatte, mit Kino, mit Serien und so, hat mich immer sehr interessiert. Und dann als Kombination von beiden, ich glaube, habe ich diese Idee bekommen, Ägyptologe zu werden. Zuerst total naiv gesagt, natürlich. Aber so, ich glaube, kann man sagen, dass alles entstanden ist. Das war ein Film, als ich Kind war. Und genau das erklärt, warum ich, keine Ahnung, 25 Jahre später Ägyptologe geworden bin. Ja. Dann genau, das wäre vielleicht, aber wie gesagt, vor einem Jahr hatte ich das total vergessen. Dank meines Projektes habe ich wieder daran gedacht und die Antwort war da.
Ja, mein Gedanke war, vielleicht warst du auch mit den Eltern in früher Zeit irgendwie mal in Urlaub dort und durftest ein Kamel sitzen oder hast die Pyramiden, dem ist gar nicht so.
Nee, leider nicht. Also ja. Ich war, mein erstes Mal in Ägypten war relativ spät, war 2008. 2008 war ich schon 30 Jahre alt. Also ich meine, das war sehr, sehr spät und natürlich hatte ich viele... Damals war schon in Frankreich natürlich und dann hatte ich schon meine Spezialisierung angefangen. Aber leider der Grund dafür ist vielleicht, dass meine Familie ich habe mega viele Filme als Kind zu Hause angeschaut, viele Bücher gelesen. Dann vielleicht kann man sagen, dass ursprünglich ist meine Familie verantwortlich. Aber das war nicht direkt Ägypten. Das war das Bild Ägyptens in der Literatur, im Kino und so weiter und so fort.
Ja.
Da meine Familie hat eine wichtige, indirekte Rolle gespielt, aber nicht direkt. Ich meine, wir sind alle in den Urlaub nach Ägypten. Nein, das, wie gesagt, das ist viel, viel später gekommen.
Mhm, ja. Sag mal, in der Schule, also wenn ich mich jetzt erinnere, ich habe selber zum Beispiel auch Geschichtsleistungskurs mal gehabt hier, da waren natürlich immer spätere Phasen und Zeiten, da ging es los irgendwo mit einer französischen Revolution. Mhm. Da ging es dann natürlich um verschiedenes anderes, Industrialisierung und weißt du, guck was. Aber die frühe Zeit, und wir kommen ja gleich drauf, wie weit die Ägyptologie zurückreicht. Da reden wir auch über Jahrtausende und über einen großen Raum, also zeitlich als auch räumlich. Aber sowas kam in der Schule überhaupt nie so richtig vor. Ich entsinne mich zwar, man hat mal irgendwas über das Zweistromland gehört, man hat mal irgendwann ein bisschen was mitgekriegt, aber wirklich im Sinne, dass man mal ägyptische Geschichte oder ägyptische Ägyptologie, Ähnliches irgendwie behandelte die gar nicht. Also da gab es irgendwie ein Defizit, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch Geschichtelehrer in einem Gymnasium in Spanien, in Andalusien. Ja. Und ich muss sehr, sehr ehrlich sagen, also das Gymnasium ist nicht unbedingt der Ort, wo man sich an die Geschichte interessiert. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen unfreundlich mit Kollegen und mit mir selber natürlich. Aber die Rolle der Lehrer des Lehrers oder der Lehrerin ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Also ich würde sagen, das Programm, das wir als Lehrer benutzen, ist nicht unbedingt ein Programm, damit man eigentlich Ägypten oder, wie gesagt, die französische Revolution liebt, sondern nur damit wir bestehen oder nicht bestehen. Man muss selber diese Interesse zu Hause entwickeln und man muss diese Interesse fördern. Sonst, als ich Student war, dachte ich genauso das Gleiche. Also ich war, was mir am meisten gefällt, ist, was ich selber mache und nicht unbedingt, was ich machen muss. Dann, ich muss das lernen, muss eine Prüfung ablegen, muss ich bestehen. Das war nicht unbedingt so so ein der Ort, damit ich sage, okay, ich will unbedingt Ägyptologe werden. Das ist nur der Weg, um Ägyptologe zu werden. Aber ja, leider ist sogar Ägypten, wir haben nur eine Lektion, und das ist Mesopotamien und Ägypten zusammen. Ich meine, vielleicht, wenn wir Glück haben, wir können 3 bis 4 Unterricht haben über Ägypten. Ja. Und das ist zu wenig, damit man sagt, okay, Ägypten ist mein Ding, ich will das unbedingt besser kennenlernen. Das kann natürlich diese Interesse erwecken, aber nicht unbedingt entwickelt. Dann genau, ich denke, da muss man selber seine Interesse natürlich kennenlernen, gut definieren, und dann, genau, hast du einen Weg, einen akademischen Weg, wo man eigentlich das besser kennenlernen kann. Aber der Anfang muss man selber suchen und muss man selber erwecken, meiner Meinung nach.
Ja, wie ist das überhaupt? Gibt es jetzt hier in Europa ein Land oder sind alle europäischen Länder ägyptologisch ein bisschen interessiert oder ein Land, das speziell vielleicht irgendwie auch historisch aus, ich denke auch vielleicht Heinrich Schliemann und Ausgraben und sowas, vielleicht besonders irgendeine Affinität zur Ägyptologie hat oder ist dem nicht so? Und ja, einfach mal ein bisschen, dass man versteht, wie der Stellenwert hier auch vielleicht bei uns in Deutschland ist oder in anderen europäischen Ländern.
Ja, normal in Europa, wenn wir in Europa bleiben, würde ich sagen, natürlich England, natürlich Deutschland, natürlich Frankreich und ja, das ist alles leider. Also ich meine, man kann nur Ägyptologie gut lernen oder gut studieren oder kann man nur Ägyptologe werden in Deutschland, Frankreich, England und nach vielleicht Italien auch, die Schweiz ein bisschen auch, aber auf jeden Fall die großen Mächte Europas, was Ägyptologie angeht, sind Frankreich, England und Deutschland. Mhm. Und da kann man natürlich auch, wenn wir sogar in Deutschland, Frankreich oder England wir noch ein bisschen exotisch sind, weil natürlich Ägyptologie ist etwas, das nicht unbedingt überall präsent ist. Aber hier meine ich in Deutschland zum Beispiel, also hat man eine lange Tradition.
Oh ja.
Und deswegen ist Deutschland und ist Frankreich so wichtig. Und fast alle Ägyptologen haben einen Aufenthalt entweder in Deutschland oder in Frankreich gemacht. Und falls nicht, sie sollten das machen, weil natürlich hier sind Professoren, Doktoren, die eigentlich eine gute Karriere entwickelt haben und die natürlich gute Ägyptologen selber bauen können.
Ja.
Dann, deswegen ist so wichtig. Und natürlich außerhalb von Europa, muss man sagen, die USA natürlich. Aber in Europa haben wir auch gute Instituten und gute Universitäten, wo man das machen, wo man das studieren kann und ein guter Ägyptologe werden kann natürlich dann. Europa hat auch viele aus historischen Gründen natürlich und hat gute Orte, wo man eigentlich ein guter auch Ägyptologe werden kann.
Mhm. Weil wir das gerade angesprochen haben, Ausbildung in Deutschland, ja, und auch einfach die Bedeutung des Landes. Wo in Deutschland beispielsweise kann man denn Ägyptologie studieren? Mhm. Gibt es jetzt irgendwo eine herausragende Hochschule, die man dann nennen muss, oder sind es mehrere?
Gibt's mehrere in Deutschland. Also die ich am besten kenne, sind natürlich, also ich kenne Tübingen, wo ich selber studiert habe und wo ich selber promoviert habe. Aber kann man auch sagen Berlin, kann man auch sagen Heidelberg, kann man auch sagen Köln, kann man auch sagen Würzburg, kann man auch sagen Mainz. Dann, ich meine, hier in Deutschland gibt es ein anderes Problem, das ist die Sprache für die Ausländer, meine ich. Also nicht alle zukünftige Ägyptologen, würde man sagen, wollen nach Deutschland kommen wegen der Sprache. Mhm. Dann, das ist vielleicht einfacher nach England oder vielleicht sogar nach Frankreich, weil die Sprache ein bisschen einfacher ist. Also viele meiner Kollegen haben nie einen Aufenthalt in Deutschland gemacht oder haben in England oder in Frankreich studiert und nicht in Deutschland. Das war keine Option damals, als sie angefangen haben.
Ja.
Aber wissenschaftlich muss ich sagen, ohne Deutsch zu reden und ohne einen Aufenthalt in Deutschland gemacht zu haben, gibt's immer etwas, das fehlt in einem Lebenslauf, wenn man ein Ägyptologe ist. So, deswegen haben wir so viele Wissenschaftler, die hierher kommen, so viele Ägyptologe, die hierher kommen und sie machen entweder kurze Aufenthalten oder sie bleiben lange, wie ich selber. Dann, ich bin hierher gekommen, ich wollte nur 3 Jahre bleiben. Und noch heutzutage bin ich hier und ich werde hier bleiben. So, deswegen, das ist ein Muss. Ich glaube, irgendwann muss man nach Deutschland, auf jeden Fall.
Ah ja. Mhm. Wie viele Menschen studieren denn jetzt, also gerade zum Beispiel in Tübingen, also reden wir da von Hunderten oder sind es nur überschaubar 10 Stück oder wie viele Menschen?
Nee, das ist ein bisschen weniger, also wie gesagt, ein bisschen, viel weniger. Also wie gesagt, auch wenn die Ägyptologie so wichtig in Deutschland ist, Ägyptologie ist leider nicht so wichtig, was Wissenschaft allgemein angeht. Ja. Dann, als ich dort war, und ich glaube, das hat sich nicht geändert, aber ich habe seit langem leider keinen Kontakt mit den Kollegen dort, aber ich würde sagen, maximal 10 bis 15 Leute gleichzeitig studieren dort oder promovieren dort. Dann, das bedeutet, das ist nicht genug, damit die Ägyptologie einfach eine große Entwicklung hat, aber auf jeden Fall ist besser als nichts. Also andere Länder haben keine Doktoranden zum Beispiel in Ägyptologie.
Und nach der ersten Musik sprechen wir ein bisschen. Es gibt ja auch verschiedene Fachrichtungen, verschiedene Richtungen, Vertiefungen.
Natürlich.
Denn Ägyptologie ist nicht gleich Ägyptologie. Wir müssten es auch vielleicht mal zeitlich zunächst ein bisschen eingrenzen. Wir hatten ja vorher gesagt, Geschichte heute in der Schule ist überwiegend so ab Französische Revolution, also schon fast Neuzeit. Ägyptologie geht ja bis, ich glaube, 4000 Jahre vor Christus zurück, Abraham, oder? So in etwa.
Genau. Ungefähr um, kann man sagen, 3000 vor Christus haben wir ja die pharaonische Staat wurde gegründet und seitdem kann man sagen bis zur Römer eigentlich Ägypten erobern und dann haben wir eine neue Phase, die normalerweise viele Ägyptologen nicht in der Geschichte pharaonischen Ägypten enthalten wollen, aber das natürlich auch ein Teil der Geschichte des Landes ist. Und das ist die kann man sagen, die gräco-römische Zeit dann genau. Und griechische, römische Zeit, sorry. Dann genau. Aber apropos Richtungen, Forschungsrichtungen und so, also Ägypten oder alten Ägypten ist etwas sehr, sehr Globales, aber leider oder zum Glück, weil man kann nicht alles beherrschen natürlich, aber wir haben viele, viele verschiedene Wege, wo man sich, kann man sagen, gemütlich fühlt, weil, wie gesagt, alles zu beherrschen ist absolut unmöglich. Dann können wir sagen, je nach Sprache, je nach Quellen, je nach Periode, je nach je nach
Interesse,
Thema,
nach
ja genau, kann man viele verschiedene Richtungen haben. Meine Richtung zum Beispiel ist die Spätzeit und Spätzeit, aber meistens Philologie und Religion und dann innerhalb Religion und Philologie Tempel in Schriften. Ich meine, dieses ist mein Interesse, das bedeutet nicht unbedingt, dass wir oder dass ich selber andere Fächer nicht gut kenne, aber natürlich, ich publiziere nicht oft über Gesellschaft oder über Politik oder über ein, ich weiß nicht, also über Papyren und so. Dann, deswegen ist sehr, sehr spezialisiert eigentlich Ägyptologie. Und man kann nur einen bestimmten Raum beherrschen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, gut, aber schlecht gleichzeitig. Gut, weil das erlaubt, Kontakte mit anderen Kollegen zu verknüpfen.
Ja.
Aber gleichzeitig, ich würde sagen, dass andere Fächer vielleicht haben nicht dieses Problem mit kleinen Räumen, mit Spezialisierung. Und Ägyptologie hat leider dieses Problem. Also wir können nicht alles beherrschen und deswegen müssen wir aussuchen, so einem Feld oder so einem Bereich, wo wir uns ja, widmen können eigentlich.
Das heißt, wenn nachher viele Ägyptologen auf einem Fleck zum Beispiel zu einer Konferenz sich sammeln, dann kann es sein, dass jeder doch eine andere Thematik beherrscht und in Absolut. Der Summe des Ganzen hat man dann einen sehr umfassenden Wissenschaft beieinander, der sich um das Thema Ägypten dreht. Aber tatsächlich hat jeder so sein Forschungs-, sein Themengebiet und nicht wirklich jeder hat damit quasi das gleiche Wissen wie ein anderer. Das heißt, wahrscheinlich sind alle Forscher auf dem Gebiet so mit, wie soll man sagen, Unikate, wenn das so viel
absolut, absolut. Also manchmal ist die perfekte Gelegenheit, um die Arbeit der anderen kennenzulernen, weil ich und ich rede von mir, weil ich, weil ich das besser kenne. Aber bei mir zum Beispiel, also ich habe seit langem leider nichts über die Ramessidenzeit zum Beispiel geschrieben. Und dann, wenn ich in einer Tagung oder in einem Kongress bin, habe ich diese geniale Gelegenheit, andere Kollegen zu hören, die darüber reden.
Ja.
Und so kann ich natürlich meine Kenntnisse updaten, erfrischen, damit ich eigentlich diese globale Perspektive, kann man sagen, ein bisschen zu trainieren. Mhm. Aber natürlich ist kompliziert und ich habe schon gesagt, dass ich die Spätzeit studiere, nämlich die Tempelschriften, und das ist genau, was viele Ägyptologen irgendwann und irgendwie absolut vermeiden, weil das hat mit Sprache zu tun, mit Texten zu tun und so. Und die meisten wollen eigentlich diese pharaonische Zeit und nicht unbedingt die griechische, römische Zeit, wo alles ein bisschen komplizierter wird, wo alles mit Sprache verbunden ist. Und dann deswegen, ich muss sagen, ja, die Ptolemäerzeit und die römische Zeit ist vielleicht die Periode, die potenziell interessanter ist, für mich, das ist klar, aber die anderen Kollegen total vermeiden. Dann, ich meine, viele Kollegen haben nur geringe Kenntnisse über diese Phase der Geschichte Ägyptens.
Oh ja.
Und dann, das ist nur ein Beispiel, wie das funktioniert bei uns. Also man beherrscht seine Periode oder sein Gebiet und nicht unbedingt alle anderen.
Ja, der Begriff Philologie ist vorher aufgetaucht. Den müssen wir vielleicht mal noch kurz definieren, was man darunter versteht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder weiß.
Ja, genau. Also wenn ich Philologie sage, meine ich mit Texten arbeiten. Also ich meine, ich arbeite mit Texten. Also ich habe meine Inschriften zu Hause, ich übersetze, ich kommentiere. Und ich versuche zu erklären, wie genau soll man das übersetzen. Und in meinem Fall handelt es sich um hieroglyphische Inschriften, Tempels. Und da muss ich diese Inschriften übersetzen, muss ich, wie gesagt, die Theologie, weil die alle religiöse Texte sind, da muss ich die Theologien, die diese Texte dahinter stecken, und muss ich natürlich das publizieren, damit andere Kollegen auch, die auch in diesem Gebiet arbeiten, können eventuell eigentlich diese Information auch benutzen für ihre Arbeit. Dann, das ist Philologie, also die ägyptische Sprache, die ägyptische Inschriften arbeiten, damit das publiziert wird und die nicht mehr Hieroglyphen sind in der heutigen Sinne des Wortes. Ich meine, etwas, das man nicht versteht, sondern wir versuchen, das verständlich zu machen, damit die, nicht alle Menschen, aber die, also andere Ägyptologen dann das benutzen können für ihre eigenen Publikationen. Das ist Philologie.
Ja, ist denn die Schriftenkunde, ist die Schrift, die man hat, eindeutig? Das heißt, kann man das wirklich eindeutig lesen? Oder ist es ähnlich wie vielleicht in Chinesisch oder Japanisch, glaube ich, dass da auch eine Mehrfachnennung im Sinne von Kontext, kann es was Unterschiedliches bedeuten, vorhanden ist, weil das sind ja dann auch Keilschriften und verschiedene Symbolschriften. Oder ist das ein- und frei zu lesen, dass man das quasi mit Buchstaben quasi übersetzen kann? Oder wie verhält sich das denn da?
Nee, ist multi. Also du hast gesagt multi, also ich nehme dieses Wort und sage, ich ist multi.
Oh ja.
Also sehr oft, nicht immer zum Glück, aber sehr oft, wir haben zum Beispiel einen Text und ist ein schwieriger Text, also wir können uns das vorstellen, ein schwieriger Text, und dann wir können diesen Text 20 Ägyptologen geben und wir haben sehr wahrscheinlich mindestens 5 oder 4 verschiedene Übersetzungen.
Eieie. Mhm.
Nicht komplett, also ich meine, die Sinne vielleicht ist sehr vergleichbar oder sehr ähnlich, aber fast jedes Wort könnte eine Debatte geben. Ja. Also das ist einfach kompliziert. Also manchmal die heutigen Publikationen und die ältere Publikationen auch zeigen manchmal einen Text und Übersetzungsmöglichkeiten. Und dann wir sehen einfach verschiedene Autoren, die das so oder so oder so oder so übersetzt haben. Mhm. Und dann wir müssen natürlich entweder das folgen oder eine neue Alternative anbieten. Und dann, das ist immer komplizierter, aber gleichzeitig wir versuchen, dass das immer einfacher wird. Also ich meine, meine Publikationen zum Beispiel, ich mache vor allem, also ich habe vor allem die Texte eines Tempels übersetzt, das ist der Tempel Esnas in Südägypten. Und dann, da haben wir komplizierte Texte und ich bitte neue Übersetzungen an, aber natürlich muss man das argumentieren. Also ist nicht, okay, ich denke, dass das so ist und fertig, sondern man muss einfach Parallele suchen, man muss einfach die grammatikalischen Erkenntnisse auch natürlich präsentieren und als Argument geben. Und dann können wir das vorschlagen und sehr wahrscheinlich 3 Jahre später ein anderer Ägyptologe kann sagen, diese Übersetzung war nicht gut. Dann ich schlage eine neue Übersetzung vor. Ja. Und das ist, wie unsere Disziplin funktioniert. Also wir haben nicht nur viele, viele Inschriften, die wir noch übersetzen könnten, sondern wir haben auch alte Inschriften, die man schon übersetzt hat, aber die eine Revision brauchen. Mhm. So deswegen, das ist Multi-Multi in alle Sinne des Wortes.
Mhm. Man könnte auch sagen, die Arbeit ist eine never-ending story, weil du kaum vielleicht die einen Texte durch und das übersetzt und geglaubt, dann vielleicht den Text verstanden zu haben, kann es sein, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder eben andere Fakultäten oder andere Fachleute das schon wieder anzweifeln und du hast Diskussion. Das heißt, das ist wirklich ein Thema, was nie abgeschlossen ist, also es ist nicht einfach ein Haken drunter gemacht, sondern die Diskussion ist
absolut, einfach, absolut.
Ja. Und ich vermute ja auch, dass vielleicht auch, ich meine, wenn wir reden, dass das über viele Tausende von Jahren eine Sache ist, dass über die Jahre dann vielleicht auch die Bedeutung sich verändert hat oder auch die Schriftzeichen oder
deutlich.
Auch, weil letztendlich, ich meine, jetzt lass bei uns mal Schrift allein zwischen 1920 und 1980 die Schriftart hat sich verändert. Sütterlin hat man früher geschrieben, heute schreibt eine normale Schreibschrift, wie wir kennen. Der Wortschatz hat sich verändert. Dann kommen noch irgendwelche wie schwäbisch-bayerisch, besonderen, also
Dialekte sogar,
ja, besonderen
oder?
Formen der jeweiligen Sprache hinzu. Und das kann ich mir vorstellen, wird es bei den Ägyptern vielleicht auch geben. Vielleicht die Nordägypter, die Südägypter anders. Mhm. Oder vielleicht die Epoche, was weiß ich, Ramses anders als die Epoche, was weiß ich, irgendein anderer.
Also
insofern ist das, kann ich mir vorstellen, natürlich sau schwierig, da wirklich dann richtig zu verstehen.
Ja, so wir haben sogar, also das können wir leider nicht direkt, also ich meine am Anfang der Geschichte Ägyptens und Anfang meine ich ein großer Teil der Geschichte Ägyptens, können wir das nicht richtig sehen, weil wir haben Texte, die, kann man sagen, literarisch oder offiziell oder religiös sind. Und dann diese Nuancen kann man nicht sehen. Ja. Aber wir haben einen Text, der sagt, ist nur ein Satz und der Satz besagt eigentlich, ein Mann des Nordens könnte nicht ein Mann des Südens verstehen.
Oh ja.
Das zeigt deutlich, dass wir Dialekte haben und natürlich die letzte Phase der ägyptischen Sprache ist koptisch, da haben wir Dialekte. Mhm. Dann, das bedeutet, dass wir sehr wahrscheinlich vor dem Ende der Geschichte Ägyptens, vor der Christianisierung Ägyptens auch verschiedene Dialekte haben. Mhm. Aber leider, wenn wir die Texte sehen, nur diese indirekte Sätze oder diese indirekte Informationen reden deutlich über diese Variation, geografische Variation der Sprache, je nach Territorium eigentlich. Mhm. Aber sonst natürlich, ich bin mir sicher, dass wir das hatten. Aber natürlich, wir haben das verloren, weil die Ägypter nicht mehr da sind, um das zu zeigen.
Ja.
Aber die Texte leider reden nicht oft darüber, aber diese kleinen Indizien zeigen deutlich, dass das so der Fall war, natürlich.
Ich hatte irgendwo gelesen und meine mich auch zu erinnern, dass wir gesprochen hatten, dass ja noch bei weitem nicht alle uns irgendwo verbliebenen Schriften überhaupt erschlossen und aufgearbeitet sind, dass noch ganz viel historisches Material da ist und ich glaube auch noch für Jahrzehnte auf jeden Fall für euch als Forscher so mit Arbeit besteht, zu versuchen zu verstehen, was da geschrieben steht. Und kann man das so ein bisschen quantifizieren? Hast du ein bisschen so ein Gefühl, wie viel des historischen Materials, was man so eben kennt aus der Ägyptologie oder aus der historischen Zeit, wie viel da schon verstanden, also übersetzt und interpretiert wurde und wie viel noch offen ist? Reden wir da von 50% oder von weniger oder von mehr? Wie ist das?
Es ist kompliziert zu sagen, weil jedes Jahr haben wir neue Texte, jedes Jahr haben wir, und nicht nur in Ägypten, sondern manchmal haben wir viele Texte in Museen oder in wissenschaftlichen Instituten oder in kulturellen Institutionen oder sogar privat auch. Also viele, viele private Leute haben auch zu Hause in Schriften, weil sie einfach das gekauft haben oder egal wie. Aber auf jeden Fall ist ein Korpus von Texten, die einfach zunehmend ist. Also ich meine, wir haben immer mehr Texten. Aha. Das bedeutet, wir bräuchten, und ich rede jetzt als Akademiker und als Forscher, wir bräuchten Ägyptologen, Stipendiaten, Stipendiatinnen Vollzeit, jahrelang und vielleicht ein großer Anteil der Inschriften publizieren zu können. Da das unmöglich ist, weil natürlich da kommt das Problem des Geldes, also man braucht natürlich Finanzierung, um diese Initiativen zu führen, dann wir haben immer mehr Texte und immer weniger Leute, weil leider die Humanismus oder humanistische Fächer immer kann man sagen ein geringes Gewicht hat in der akademischen Welt. Dann deswegen eine Zahl könnte ich nicht sagen, aber ich glaube, dass ich bin mir sicher, dass wir viel zu tun haben, dass wir nicht einmal in Vollzeit mit tausenden Menschen realisierbar wäre. Ja. Aber wir arbeiten daran. Und das Ziel ist nicht unbedingt, dass wir alles übersetzen, dass wir alles publizieren, sondern dass wir eine Kultur der Vergangenheit besser kennenlernen, unabhängig davon, wie viele Publikationen wir machen. Ja. Dann da, ich glaube, das ist eher eine Frage der Qualität und nicht Quantität. Aber natürlich, wir bräuchten, und das können alle Kollegen auch sagen, wir bräuchten mehr Leute, das ist klar. Aber das braucht man Geld.
Das heißt, das ganze Feld der verschiedenen Schriften zu verstehen, die verschiedenen Inhalte und Themen, muss man einfach vielleicht ein bisschen auch vorsortieren, was vielleicht ähnlichen Charakters ist, was hat Quantität, sprich, was hat auch Qualität und Aussagekraft, und was ist nur Larifari vielleicht, mal so zu bezeichnen.
Genau.
Also das muss man vielleicht grob erst vorab sichten und dann entscheiden, was man jetzt komplett versucht zu erschließen.
Natürlich. Also ich glaube, wir haben, und das kann jeder natürlich auch anschauen, und das ist einfach so. Also wir haben viele, viele Publikationen pro Jahr über Ägyptologie. Aber eigentlich wichtige, entscheidende Publikationen haben wir so viele? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, viele sind einfach nur Publikationen, die man macht, weil wir als Forscher publizieren müssen. Also so wie das System gerade ist, müssen Impact haben, diese Publikationen, müssen wir viel publizieren. Und das natürlich, das ist ein Problem, weil wir nicht unbedingt gut publizieren können, sondern viel publizieren müssen. Mhm. Und das ist ein Problem der Wissenschaft allgemein, unabhängig davon, ob wir Ägyptologen oder Kardiologen oder Philologen sind. Und meiner Meinung nach sollte sich das ändern, weil diese Idee Qualität anstatt Quantität ist etwas, das vielleicht die akademische Welt nicht richtig versteht, auch wenn wir Akademiker total dagegen sind. Mhm. Dann, das ist ein anderes Thema, ein interessantes Thema, aber ist so kompliziert, dass ich eigentlich, ich habe meine Meinung, aber ich bin nicht einmal optimistisch, dass das bedeutet, dass wir das nach und nach ändern könnten.
Ja, sag mal, in der Form, wie die gespeichert sind, das ist Papier, das ist in Steine gehauen oder in welcher Form sind die Informationen, die man entschlüsseln muss, denn vorhanden? Was sind das verschiedene Quellen oder Materialien, wo man findet man denn solche Schriften?
Und also gibt's viele verschiedene Optionen, aber für meine Periode, wir haben Papyri, wir haben Steinschriften, aber wir haben auch Ostraka, ich meine, sind also Keramikstücke, wo man auch draufschreiben kann, und wir haben auch sogar Schriften auf Holz, und die Ägypter haben die einfach überall geschrieben, kann man sagen. So, deswegen, wir finden in Schriften, ich würde nicht sagen überall, aber ja, wir haben viele verschiedene ich weiß nicht, wie das sagt, Support eigentlich, also verschiedene Materialien, wo man schreiben kann. Ja. Und natürlich die bekannteste sind die Papyri und die Steinschriften, vor allem Tempel, Stelen und so weiter und so fort. Aber gibt's viele andere, die nicht so vielleicht für das Publikum bekannt sind, aber wo man auch wichtige Texte finden kann und entscheidende Texte finden kann. Aber auf jeden Fall, wir finden verschiedene Möglichkeiten oder Optionen, und natürlich die gut die Inschriften aus Stein kennenlernen, sind normal nicht die eigentlich die Papyri übersetzen können. Yeah. Also das ist nicht nur nach Sprachphase, sondern auch nach Materialien. Dann ist noch eine Spezialisierung. So, deswegen ist alles so kompliziert in der Ägyptologie. Ja.
Ist eigentlich, sind die alle gut erhalten oder ist das Papier nach der langen Zeit?
Je nachdem.
Dass du vielleicht auch mal nur irgendwelche Anteile davon übrig hast und dann noch vielleicht den Rest sogar
dir zusammenreimen. Genau. Gibt's viele Lücken. Also, da, wo ich gearbeitet habe, also nochmal, also Esna Tempel im Südägypten, da habe ich, also meine Dissertation hat sich mit zwei langen Texten beschäftigt, und dann der Text in der nördlichen Seite der Fassade des Tempels hatte mehr als 30 Säule, also Textensäule, die total kaputt waren.
Oh je.
Dann, das macht eine große Lücke.
Ja.
Und andere Teile des Textes war klipp und klar, war sehr, sehr gut erhalten. Dann, wir können sogar in einem Text gut und schlecht finden. Manchmal haben wir gute Texte, gut erhalten, manchmal haben wir Texte, die man einfach nicht einmal weiß, wie kann man das übersetzen kann. Viele Lücken oder die Wörter sind nicht richtig klar, kann man das nicht lesen, dann je nachdem. Wir haben alle, aber normal natürlich sind Materialien, die einfach mindestens 2000 Jahre alt sind, dann normal müssen wir einfach bereit sein, um Probleme mit der Übersetzung zu haben, nur wegen der Zustand der Materialien, die wir vor den Augen haben.
Mhm. Gibt es denn irgendwo auch eine komplette Erfassung aller Materialien, dass man irgendwie weiß, was da überhaupt existiert, wer wo was hat, wer vielleicht auch was in Arbeit hat, nicht, dass an anderer Stelle vielleicht jemand was Ähnliches gerade übersetzt? Gibt es da einen Überblick, gibt es da auch eine globale, einfache Bibliothek oder sowas?
Teilweise schon, aber komplett nicht. Also wir wissen, und das ist das Wichtigste dieser Arbeit, ich meine, also wir müssen auch wissen, was die Kollegen machen.
Ja.
Und dann zum Beispiel, ich kenne die jetzige Arbeit von Kollegen in anderen Universitäten, und dann, wenn ich keine Ahnung, wenn ich Parallele finde, und das ist ein wichtiges Wort in Ägyptologie, Parallele finden, wenn ich ein Parallel finde oder ein Parallel suche und vermute ich, dass das vielleicht in einem Text zu finden ist, der in einem Museum ist, und die Leute, die diese Schriften in der Uni, weiß nicht, Basel ist, dann kann ich direkt diese Leute kontaktieren. Und so kann ich diese Texte auch diese Texte sind zur Verfügung. Dann so kann man besser wissen. Und natürlich gibt's riesige Databases und riesige Publikationen, die einfach zeigen, wie der Zustand des Faches ist. Aber natürlich, wie wir schon gesagt haben, das ändert sich jeden Tag. Und dann wir müssen uns kontinuierlich updaten und wir müssen uns kontinuierlich miteinander reden, damit wir besser kennen die Arbeiten, die man gerade in ein anderen Land macht. So deswegen Kommunikation ist auch sehr wichtig, nicht nur in der Ägyptologie, sondern in der Wissenschaft natürlich. Ja.
Wenn man gerade an einer Quelle ist, die zu übersetzen, arbeitet man die gerade durch von Anfang bis Ende oder kann es sein, dass man anfängt und dann an einer anderen weitermacht? Oder weil ich denke, ja, das ist sonst ja wahrscheinlich, kann ja sehr lange dauern, vielleicht zum Beispiel auch ein bisschen eintönig, wenn du jetzt über Jahre vielleicht immer nur am
Ja, genau, hast. Genau, das ist total richtig. Also manchmal fange ich an mit einer Inschrift, und dann mache ich eine Pause, weil ich etwas Paralleles gefunden habe, das brauche ich für die Publikation A, kann man sagen, und dann parallel kann ich 3 oder 4 Schriften gleichzeitig übersetzen. Einige sind einfacher, einige sind komplizierter, aber in der Regel braucht man lang. Dann so, deswegen müssen wir nicht nur, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diesen Text, mache ich nur das. Das ist normal ein bisschen utopisch. Das funktioniert nicht so. Wir müssen verschiedene Dinge machen und nicht nur mit Texten, sondern manchmal müssen wir andere Dinge erforschen, die nicht unbedingt direkt mit dem Text zu tun haben, aber die wir auch kennenlernen müssen, um ein richtiges Kommentar schreiben zu können. So, deswegen, das ist einfach kompliziert, aber wer Forschung macht, weiß, dass das eigentlich normal bei uns ist. Also ich meine, wir müssen viele, viele verschiedene Dinge gleichzeitig machen, einige indirekte, andere direkte, aber am Ende des Prozesses haben wir eine Publikation.
Abraham, ein Punkt, den ich noch gar nicht gefragt habe, bevor wir auf das Projekt Egypt Pop Cult kommen wollen, muss ich doch noch fragen, was steht denn jetzt in solchen Schriften eigentlich drin? Sind das religiöse Texte? Sind das simple Texte, wie das einer, was weiß ich, sein Tagebuch geschrieben hat? Sind das irgendwelche, was weiß ich, Küchenrezepte, banal, oder sind es komplexe Sachen, oder was, in welcher Form muss man sich denn vorstellen, was für Texte, was kommt denn da raus, was ist denn da alles so von der Bandbreite zu finden?
Also da bräuchten wir vielleicht tagelang darüber reden, weil wir viele, viele verschiedene Texte haben. Also ich fokussiere noch einmal auf meine Arbeit. Also die Texte, die ich übersetze, sind religiöse Texte. Dann wir haben die Protagonisten sind Götter. Mhm. Und die Götter machen Dinge. Und dann nur ein Beispiel, vielleicht der bekannteste, wissenschaftlich gesagt natürlich, ist ein Text, der über die Schöpfung redet. Und dann, der Gott ist am Anfang der Zeit entstanden und dann er hat die Welt und alle Wesen, die auf der Welt sind, einfach gemacht, mit eigenen Händen gemacht. Und dann, das ist so poetisch beschrieben, sehr, sehr schön beschrieben und geschrieben. Und das ist das Thema dieses Textes eigentlich. Aber wir haben Literatur, wir haben magische Texte, wir alles, was wir irgendwann uns vorstellen können, kann man auch sagen, Abenteuer, Romane, wir haben alles. Sinoé, der Ägypter zum Beispiel, nicht der von Mika Waltari, der Roman der 20. Jahrhundert, sondern der wahre Ägypter eigentlich, dann, das ist ein Abenteuerroman. Mhm. Und wir haben auch andere, also ich meine Literatur, Religion, Gesellschaft, Ökonomie, also man kann alles haben. Sogar wir haben sehr, sehr interessante Messagen, also Briefe, die man schickt, die Antwort, die diese anderen Menschen auch schicken, ein Dialog und so. Wir haben fast alles. Natürlich, die Art und Weise, wie sie schreiben, ist besonders. Also ist nicht so einfach zu verstehen, wenn man sich nicht daran gewöhnt hat. Aber auf jeden Fall ist einfach eine Literatur, allgemein gesagt, nicht nur die Belletre, sondern diese Literatur, die ägyptische alte Literatur ist extrem interessant. Oh ja. Und was meine Spezialisierung angeht, ist Religion, und das ist einfach extrem, extrem schön.
Ja, dann breites Thema, das man wahrscheinlich so nicht mehr ganz erschließen kann. Aber wollen wir noch über das Thema mit der Popculture sprechen?
Gerne.
Popculture.
Sehr gerne.
Was hat es denn damit aus sich? Was ist das genau?
Ja, wir haben noch ein paar Minuten dann. Egypt Pop Cult ist der Projekt, den ich in der Universität Lissabon führe. Und das ist eigentlich, also das Thema des Projektes ist Ägypten oder alten Ägypten in der Popculture. In der zeitgenössische Popkultur. Also ich meine Serien, Filme, Comichefte, Musik, Computerspiele, Rollenspielen, Literatur, also und so weiter und so fort. Und was wir machen, ist einfach diese Quellen zu lesen, anzuschauen, damit wir eigentlich die Perspektive, die modernen Autoren von alten Ägypten in diesem Werke zeigen. Und das ist eine Arbeit, die wir gerade machen, die wir gerade führen und die eigentlich mit mehr als 50 Kollegen zusammenarbeitet, damit wir eigentlich diese Ägyptomanie nicht mehr als etwas Exotisches in der Uni haben, sondern als etwas 100% Akademisches.
Mhm. Ja, und gibt es jetzt zu dem Thema irgendwo für Leute, die sich jetzt interessieren, irgendwo eine Möglichkeit, sich noch ein bisschen irgendwie damit vertraut zu machen, irgendwie ein bisschen reinzuschnuppern oder auch vielleicht in irgendeiner Weise, vielleicht mal Probe irgendwo mit reinzuschauen, weil ihr braucht, das habe ich verstanden, Leute.
Ja, nein.
Und also wenn jetzt jemand bei der Sendung einfach ein bisschen Interesse gefunden hat oder darf er sich
ja,
an dich
klar.
wenden.
Natürlich, also ja. man kann, wir haben eine Database und eine Webseite. Und das ist, man kann einfach bei Google Egypt Pop Cult schreiben und dann automatisch sieht man die Webseite, die Database, und da kann man nicht nur Infos anschauen und lesen, sondern auch mitmachen, weil wir eigentlich die Wörter und die Ideen anderer Personen, Akademiker oder nicht, das ist uns egal, auch publizieren können. Dann alle Menschen, die Interesse daran haben, bitte Egypt Pop Cult Database und Webseite, und da kann man einfach viele Infos finden und viele wichtige Informationen, falls Sie natürlich auch mitmachen möchten.
Mhm. Wunderbar. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Wir sind tatsächlich schon wieder durch mit der Plattform. Es gäbe noch viel zu sprechen. Ich weiß es, Abraham. Wir machen einfach irgendwann zu gegebener Zeit Fortsetzung.
Gerne, sehr
gerne.
Das ist
immer super spannend mit dir. Und ich sag dir ganz herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist bei mir heute in der Plattform heute Nachmittag.
Ich danke dir.
Mein Name ist Michael Trost an der Moderation. Und du sagst nochmal ganz kurz, mein Gast war heute. Wer war da?
Abraham Fernandes Bichel.
Ja, wir wünschen einen schönen Nachmittag. Bleib dran. Es geht gleich um 17 Uhr weiter. Und, auf bald. Macht's gut. Tschüss und Plattform.
Danke. Danke.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.